Ja, liebe Hörer von Coopers Kaffee, wir
Hallo.
begrüßen euch.
Ei.
Hallo? Naja, das war ein bisschen übersteuert, ne? Das üben wir nochmal.
Was denn?
Nach 10 Jahren sollte das eigentlich funktionieren. Aber das macht auch nichts, weil letztens war ich ja übersteuert und fange jetzt nochmal neu an. Hallo,
Hallo,
liebe
Jan.
Hörer. So, wir haben vor einigen Wochen eine Folge aufgezeichnet, die uns leider verloren gegangen ist, wahrscheinlich in den Untiefen des Internets. Aber davor haben wir ein interessantes Gespräch aufgezeichnet, das wir gerne veröffentlichen wollen, das eigentlich überhaupt nicht geplant war zu veröffentlichen, aber das wir sehr interessant fanden und vielleicht für den einen oder anderen Hörer auch. Und dann spontan beschlossen haben, das zu schneiden und zu veröffentlichen, weil da auch noch unsere Technik funktioniert hat.
Es ist,
Ja.
er wird echter, echter Locker-Room-Talk, kann man sagen.
Ja, genau. Also
Halt ohne die Pimmelwitze.
frei von der Leber weg, ne? Das ist auch mal ein schönes Stichwort, was wir jetzt hier bringen können. Das
Also ich sag mal,
ja.
man kann sich's anhören, man muss es aber auch nicht. Man kann gleich auch zur nächsten Folge skippen.
Anders als die anderen Folgen, die muss man sich nämlich
Muss
anhören,
man.
sonst foltern einen die Taliban.
Oh. Da, also, das. Gut, dann würde ich sagen, machen wir jetzt die großen fünf. Und das hört ihr dann beim nächsten Mal. Ja.
Hatte aber primär wirtschaftliche Gründe, ne? Also, weil die haben gesagt, sie kriegen keine Versicherungsprämie, wenn sie einen Wettbewerb stattfinden lassen von zu Hause aus, der quasi bewertet wird, wo es Punkte gibt, weil dann die Versicherung sagt, das ist eigentlich das Gleiche. Und gleichzeitig hätte aber der austragende Ort halt auf Schadensersatz geklagt, weil die halt
Verstehe.
den Wettbewerb nicht haben.
Okay. Aber trotzdem ist es also so halt ein doofes Signal, weil ich finde, was könnte denn Europa momentan, also was für einen Sinn hätte denn der ESC, wenn nicht in dieser Zeit, wo irgendwie alle zu Hause sitzen und jeder irgendwie gerade richtig Bock hat auf ein bisschen Entertainment und nichts aus der Konserve oder ein Podcast, der irgendwie bei ProSieben läuft. Ja,
Das ist ja.
und deshalb fand ich das richtig schade und ich verstehe auch halt gar nicht, warum der nächstes Jahr dann nicht stattfindet, sondern eben der ESC komplett neu passieren wird mit einem neuen Vorentscheid in jedem Land
Ja, das
und
habe ich auch
so.
nicht verstanden. Das
Was?
ist wirklich völlig hanebüchen.
Und das ist halt so für alle teilnehmenden Künstler so voll krass gemein. Also ich tippe mal, dass der MDR sich diesmal einen Vorentscheid, der NDR sparen wird und halt einfach seinen jetzigen Act anschicken wird mit einem neuen Song. Aber es werden wahrscheinlich viele Länder so machen. Genau, aber trotzdem ist es so per se scheiße. Übrigens bei den Lachgummi-Heroes sind, finde ich, das die geilsten.
Also ist es mit so einem Schaumstoff?
Nee, die sind halt, das ist das Beste, das ist Best of All Worlds von Lachgummi.
Ja.
Wobei keine Sauren dabei sind, was mir ganz gut gefällt. Das habe ich schon mal im Podcast gesagt. Das ist sowas wie, wenn so ein Reaktorunfall bei der Lachgummifabrik stattgefunden hat. Weil zum Beispiel die Banane ist jetzt super groß und
Ja.
hat so diese Augen drüber. Oder hier zum Beispiel sind so zwei Dinger einfach
Das ist eine Banane,
aneinandergepappt
ja.
und mit so einem Schaumgummi hinten.
Ja, aber das ist doch jetzt nicht neu. Das gibt's doch schon bei den Fröschen auch von
Ja, aber das ist
Haribo.
so, aber es ist schon so ein bisschen, die sind so ein bisschen entartet letztlich,
Genau,
würde man
das sind einfach
sagen.
nur zwei hier, die aneinandergepappt sind, aber halt so verkauft werden.
Es war in der Fruchtgummimaschine ein bisschen zu heiß
Banane?
und das ist alles zusammengeschmolzen.
Die Banane ist eigentlich das Geilste, aber da sind auch ganz wenige von nur drin, immer nur drei Stück oder so.
Und jetzt mal essen?
Basti sagt, er wollte dieses ASMR-Ding nicht mehr machen, ne? Aber es ist ja.
Ja, sehr gut.
Na, willst du noch mal kurz offline?
Ich mache nur kurz die Kamera aus.
Ja, ich bin noch mal kurz Wäsche waschen.
Coopers Kaffee.
Excuse me.
Was mich interessiert, sind Strahlenwaffen. Mikrowelle, Skalarwelle. Von außerordentlicher Destruktivität, die sehr schöne Katastrophen induzieren können. Ich liebe Katastrophen. Ja, und eine solche wird auch nächstes Jahr auf uns zukommen.
Ja.
Ja, vermutlich aber kaum Naturkatastrophen. Mhm. An einen Nuklearkrieg, da kann ich Sie beruhigen, glaube ich persönlich nicht.
Ich hatte heute einen Videocall, aber also one-on-one, also nur zwei Leute, und musste aber währenddessen wirklich dringend auf Toilette.
Und das groß ist oder alles, klein?
Bitte?
Das ist groß oder klein?
Klein, aber es ist trotzdem scheiße.
Ja, also, aber das habe ich ständig jetzt. Das meinst du, wie oft ich jetzt mittlerweile in so Dingern rumhänge?
Ja, aber in so Team, also in so größeren Runden finde ich das auch okay, mal kurz rauszugehen. Ja. Aber one-on-one kannst du halt nicht.
Nee, also, one-on-one, ganz einfach. Wenn du merkst, das kann man ja so ungefähr merken, wenn der andere jetzt so 30 Sekunden oder eine Minute spricht, stell dich einfach auf stumm, kannst du mit dem auf Toilette gehen.
Nee, war aber Videocall leider.
Ach, es wäre ein Videocall, okay.
Ja, und das One-on-One halt.
Ja. Und was ist, wenn du zum Beispiel unauffällig nebenbei dich selbst, falls du es hast, auf dem Festnetz anrufst und dann sagst, oh, da muss ich ganz kurz ran. Und dann gehst du ran, nimmst es mit nach schnell und dann sagst du, ja, sorry, ging um die Versicherung und so.
Ja, das Problem ist, das Festnetztelefon, was ich habe, ist so ein 50er-Jahre-Telefon, was nur da steht, um dekorativ zu sein.
Weil ich mache das manchmal bei mir auf Arbeit, wenn man Kunden nicht los wird und die so zu hart labern, rufe ich mich unauffällig im Laden selber an, gehe dann ans Telefon und sage, so, ich muss jetzt.
Ja. Auch gut.
Okay, das ist schlau, das ist gut. Ja. Next von Fox habe ich, weiß ich nicht, ob das...
Ja, bin mir nicht sicher, weil, schau, es sollte eine Sommerserie werden, was nicht ein qualitatives Urteil, doch ist es.
Das ist schon.
Doch. Next heißt die?
Ja, genau. Die wurde jetzt aber, weil eben nicht produziert wird, auf den Herbst gelegt und da warte ich nicht so viel von, weil die meisten Sommerserien, die sind aus Gründen in den Sommer gelegt, wo die Werbekundschaft viel weniger ist und so, ja.
Ja, okay. Hast du natürlich recht, hast du schon recht. Aber es ist halt sonst, ansonsten wird es halt neustartmäßig auch einfach schwierig in nächster Zeit, das muss man.
Ja, das ist richtig.
Netflix.
Ja, aber Netflix kann ja gerade auch nicht produzieren.
Naja, aber sie haben ja was produziert, was jetzt noch kommt, zumindest in den nächsten Monaten.
Entschuldigung, es hat kurz das Telefon geklingelt, ich muss mal kurz.
Ja, und der Kram, die produziert. Nein. Aber da liegt jetzt auch ganz viel auf Eis erstmal, was für August, November angedacht war.
Können wir eigentlich auch mal bei den Disney Plus Originals?
Originals, ich habe geguckt Encore. Das ist eine Doku-Soap mit Kristen Bell. Hat mir ganz gut gefallen. Und High School Musical, The Series.
Ja, da war mir der Titel schon zu nervig. Ah, nee, und ich habe die Susi und Strolch Realverfilmung gesehen.
Ja.
War aber ungeil. Also, ich weiß nicht.
Ist da denn irgendwas, was irgendwie ansatzweise interessant ist?
Ich hab naja, das Mandalorian Gefühl, finden ja viele. Ne?
Ja, aber das ist halt für Star-Wars-Fans dann, ne?
Ja, und ich meine, das ist halt auch durch.
Ja.
Also, ich bin auch kein Star-Wars-Fan, aber ich habe zwei Folgen davon gesehen und fand es totlangweilig.
Ja, ich bin eigentlich Star-Wars-Fan, aber mich interessiert es trotzdem nicht. Was hat Hulu denn zu bieten? Die haben ja in letzter Zeit immer geile Sachen.
Ach, geil. Ist gerade bestätigt, dass Riverdale in Staffel 5 einen krassen Time-Jump haben wird. Und ich lese so einen Gossip-Hollywood-Blog und da wurde das schon vor ein paar Monaten angekündigt, dass da was passieren soll in einer Teen-Drama-Serie mit einem Time-Jump. Und es hat nämlich irgendeinen krassen Grund. Nicht einen narrativen Grund, sondern wegen irgendwas, muss ich mal kurz nochmal recherchieren. Irgendwas so hinter den Kulissen, irgendwas ganz Krasses.
Alter, warum will einem eigentlich mittlerweile jedes fucking Scheißmagazin, auf das man einmal geht, Push-Meldungen andrehen? Was für ein dummer Rotz, ey. Was startet auf Amazon irgendwas Cooles?
Die haben sich die Rechte für Little Fires Everywhere gesichert, was im Sommer kommt. Es hat immerhin mit Reese Witherspoon, Joshua Jackson, Kerry Washington. Und ich hab's gesehen, fand's super. Bisher die beste Serie des Jahres.
Wann startet das?
Ich glaube Juni oder Sommer oder irgendwie so. Die wissen halt auch nicht ganz mit der Synchro. Ist mega. Fand's richtig geil, wirklich.
Was?
Little Fires Everywhere. Richtig gut. Kleine Feuer überall.
Ja.
So Romanverfilmung. So ein bisschen Big Little Lies mäßig. Aber es ist wirklich viel besser. Mhm. Das Geile ist, das spielt 1997, das ist so die erste Serie, die ich kenne, wo ich sage, keine Ahnung, das ist so retro, so voll in meiner Zeit. So, das meine ich nur.
Ja.
Ja.
Also was ja ein Hit irgendwie sein soll, bei Apple TV Plus ist jetzt aber auch schon gestartet, dieses Verschwiegen. Ich weiß nicht, wie, Defending Jacob.
Ja, das habe ich geguckt, also habe jetzt aber eigentlich in Folge 2 beschlossen, das nicht weiter zu gucken.
Ah ja.
Ich habe mit Julian darüber geschrieben, weil er für Quotenmeter ein Review geschrieben hat. Ah. Er fand's richtig, er fand's ziemlich schlecht auch.
Ach.
Ja. Man kann es aber gucken und drüber reden, finde ich. Also der Plot ist halt gar nicht so unspannend. Es hat einen Krimi-Plot eher. Ein Junge ist tot und eine Kleinstadt wieder mal so. Der Junge ist 15. Oder so. Und Chris Pine, nee, wie heißt denn der hier, Chris Evans, der Captain America-Typ. Mhm. Der ist halt Anwalt und überlegt, wie weit ist dann sein Sohn in dem Fall involviert. Und er findet am Ende der ersten Folge ein Messer dann im Zimmer des Sohnes, nachdem er eben online schon liest in so einem Facebook- oder Reddit-Foren, dass eben seine Mitschüler denken, dass er das eh ist, weil er ein Psycho ist. Und er fängt dann an, seinen Sohn komplett in Frage zu stellen. So.
Was ist mit The Plot Against America? Hat das jemand schon gesehen?
Julian, und der find's richtig geil, hat aber neulich im Podcast zu uns gesagt, das wäre nichts für mich. Es ist auch schon eine Alternative History Geschichte.
Stimmt, ja.
Es ist ein Whodunit, es sind ziemlich viele Themen dabei, aber die Prämisse ist, es beginnt damit, dass ein Haus abbrennt und die Frage ist, wer hat's in Brand gesetzt? Mhm. Und was mir an dieser Serie extrem gut gefällt, ist, dass man könnte halt schon ungefähr relativ fix eine Idee haben, in welche Richtung das geht, nämlich Reese Witherspoon ist so irgendwie so die Mama und von 4 Kindern und ist irgendwie so, will voll die perfekte Hausfrau nach außen sein und die Weihnachtskarte ist wahnsinnig wichtig und das Haus muss perfekt dekoriert sein und du merkst schon, okay, es ist alles überhaupt nicht so und da bröckelt's ganz schön und sie trifft auf Kerry Washington, die halt schwarz ist und mit ihrer Tochter in einem Auto wohnt und Reese Witherspoon gibt ihr eben ein Haus und sagt, hier könnt ihr wohnen und es kostet auch nicht viel und vielleicht hilfst du mir ein bisschen im Haushalt. Und dadurch fängt natürlich so eine kleine Frage eben an, so, wie racist ist das alles und so, ne? Das Ding ist halt aber, dass dass Kerry Washington auch mindestens genauso einen an der Klatsche hat. Und das mag ich daran sehr gern. Es ist überhaupt keine Schwarz-Weiß-Geschichte. Es ist überhaupt nicht so, dass die weiße Frau, die jetzt irgendwie die Schwarze unterdrückt, sondern du denkst ja auch so, what the fuck, ganz schön kaputt. Dysfunktionale Familie, das ist es. Und auch Teen-Drama, weil die ganzen Kinder alle so wie bei Euphoria oder so irgendwie auch alle mit drin hängen und eine Story haben. Mhm. Also es ist auch ein Highschool-Drama.
Hat irgendjemand Ozark gesehen überhaupt mal?
Ja, ich.
Weil ich jetzt von der dritten Staffel irgendwie nicht angefixt war. Ich habe so 2 Folgen gesehen.
Aber das sagen ja alle, die soll noch besser sein.
Irgendwie, na.
Du hast eh keine Ausdauer, was irgendwie Serien
das
betrifft,
stimmt überhaupt oder? Nicht. Bei nee. Ozark war ich immer direkt voll drin. Also das habe ich immer ganz schnell durchgeguckt.
Okay.
Ja, ja. Jemand Freud gesehen?
Nee. Ich wusste gar nicht, dass das schon läuft. Ist es gut?
Ist auf jeden Fall unkonventionell, also.
Ich guck gerade die 2. Staffel Bad Banks. Mhm.
Das wollte ich auch mal sehen.
Es ist auch das, also das fiel mir gerade ein, weil es eben auch, ich finde es wirklich wahnsinnig unkonventionell. Bad Banks ist wirklich die anspruchsvollste Serie, die es in Deutschland gibt.
Echt?
Ja, es ist wirklich total abgefahren. Mhm. Also es ist viel anspruchsvoller als, ich find's auch komplexer als Dark. Und vor allen Dingen auch kompromissloser als Dark. Weil Dark ist ja immer so, doch sehr auch mal so erklärerisch mit dem Erzähler, der so ein bisschen das durchführt, die ganzen Bilder von früher und heute, dass man immer sieht, okay, das ist jeden alt und so. Das ist in Bad Banks, wirst du so reingeworfen, das ist so egal. Und es ist auch so kompromisslos, weil es zwischendurch, weil es eben in diesem Bankenuniversum spielt, wird auch zwischendurch einfach Französisch oder Englisch oder Chinesisch geredet.
Was?
Ja, und es wird dann untertitelt. Also 30% von Bad Banks ist untertitelt. Und du wirst richtig hart reingeworfen, aber ich find's sehr faszinierend.
Oh Mann.
Ja.
Freddy, hast du das auch mal gesehen?
Nee, ich bin immer irritiert, weil ich von so Leuten, entweder von Leuten, die sowieso einen sehr guten Seriengeschmack haben, das höre, und gleichzeitig dann aber auch von Leuten, die halt super wenig aufmerksamkeitsstarke Serien eigentlich gucken und die das dann aber auch richtig geil finden. Deswegen habe ich das Gefühl, das muss schon geil sein, aber ich habe es halt nie mehr angeschaut. Guck mal, ihr habt ja auch richtig noch, bin gerade bei Coopers Café 40 gelandet, da habt ihr auch richtig noch über Shows und sowas gesprochen, ne? Über,
ja.
Krass, ey. Wie lange? Wann war das? Wann
das ist 2016.
Ja, krass. Das ist wirklich, sowas gucke ich halt gar nicht mehr.
Also wirklich, das war eine Folge. Gut, erst morgen höre ich auf. Da habe ich heute noch den Rant von Julian im Ohr.
Ja.
Starshine, weiß ich gar nicht mehr. Was war denn Starshine?
Ach, das war so ein Boulevardmagazin, glaube ich.
Ach, diese Parodie mit Colleen, ne?
Ja, ja. Genau.
Dann Zirkus Halligalli, Neo-Magazin, Schulz und Böhmermann, Schlag den Star, gefragt, gejagt.
Krass. Ich habe neulich auch ein bisschen darüber nachgedacht, welche Shows die perfekten Corona-Shows sind. Also was man produzieren kann, locker. Und wisst ihr, was die allerbeste Corona-Show ist, die es geben könnte und die sogar Leute richtig begeistern könnte, finde ich, und zwar Quiz 21. Weil ja, da sitzen die beiden Kandidaten eh in schalldichten Kabinen und der Moderator ist weiter weg, du brauchst kein Publikum. Also das ist so simpel zu machen und ja, ich finde, das wäre geil, wenn sowas jetzt rauskäme. In gewisser Weise natürlich auch Big Brother oder Jeopardy kannst du auch machen, ohne Publikum und so. Wären natürlich andere Shows wie Der Preis ist heiß oder Let's Make a Deal, also Geh aufs Ganze, jetzt gar nicht geht. Also das wird auch so schnell nicht mehr passieren, ne, dass diese produziert werden können. Ich weiß nicht, wie die sich das in den USA vorstellen, aber eine Season kann jetzt nicht nochmal starten im Herbst.
21 müsste auf jeden Fall zurückkommen. Das ist so, ja,
finde ich auch. Das ist so spannend, das Konzept.
Ja.
Und das ist halt irgendwie schade. Ich weiß nie, warum RTL das nicht fortgesetzt hat, weil die Quoten waren nie so gut wie von Wer wird Millionär, aber die waren gut.
Die waren super.
Ja.
Man hätte halt irgendwie, also Hans Meiser, glaube ich, hätte man austauschen können.
Also ich würde heute eher umso mehr sagen.
Ja, aber wen willst du da noch nehmen? Sido?
Ja, nee, ach, da gibt's schon bestimmt okay Moderatoren für. Man könnte übrigens auch extrem gut mit Abstand The Weakest Link, wie hieß
der
das
Schwächste
nochmal?
Fliegt.
Der Schwächste Fliegt, kannst du auch voll gut machen.
Ja, da ist er auch
gute Abstand,
emotionale Distanz sowieso schon.
Richtig, das ist super. Und dann musst du und dann kannst du es aber auch noch höher stellen, indem du sagst, du musst raus und du musst jetzt den Corona-Mann küssen oder so.
Ah.
Nein, aber der Corona-Mann. Das ist der erste Gegner vom Lucha gewesen. Damals im Band 1 in den 60ern. Da war, haben sie schon alles gewusst. Sie haben uns vorgewarnt, sie haben uns vorbereitet.
Der Lucha.
Habt ihr das mitbekommen, dass es tatsächlich Leute gibt, die die Eröffnung der Olympischen Spiele 2012 als Beweis dafür nehmen, dass man uns da, dass das die Corona-Eröffnung war?
Weil?
Das ist wirklich, ich finde das so geil, weil da gibt's so eine Lichtshow und die sieht halt aus wie so ein Corona, was so auf die Welt kommt und dann so sich verbreitet. Und dann gibt's eben auch, weil die damals, glaube ich, so viele Leuten so auch in London so Tribut zollen wollten, die nicht nur Sportler sind. Da gab es zum Beispiel auch so eine Show-Tanz-Performance mit so Krankenbetten und Frauen mit Mundschutz so eben und Hauben auf und so. Und das war dann so der Beweis, da ist, war die offizielle Corona-Initiierung, wo ich mir dann immer denke, so, ja, warum, wenn das so sein sollte, nehme ich mir die weltweit größtgeschauteste Show, um da in Codes oder in Symbolen das vorzubereiten? Was ist das für eine schlechte Verschwörung? Was bilden die sich denn ein? Und es ist so geil, dass es immer heißt, es ist streng geheim, das muss man in geheimen Gruppen machen, das wird alles geleakt und gehackt von der Regierung, wenn man das sieht und so. Ich muss jetzt in den Untergrund, das ist super gefährlich. Aber wenn ich irgendwas sehe beim größten Public Event des Jahres, was meine These unterstützt, dann muss es so sein. Das ist
ja, aber Basti, das sind Eingeweihte, die darauf aufmerksam machen wollen, ohne damit ihren Job oder ihr Leben zu gefährden. Das ist das Ding.
Ja, genau.
Opening ceremony of 12 Olympic Games was predictive programming for coronavirus.
Genau. Das hat Attila Hildmann geteilt, deswegen habe ich es mitbekommen.
Der ist auch ein Verschwörer mittlerweile?
Ja, mega.
Ach.
Attila Hildmann ist führend.
Attila, das war wirklich das Allergeilste, wie Attila Hildmann gesagt hat, hier meine Familie, alle sind mein Opa ist im Krieg für das Land gestorben und ich bin der Nächste, der bereit ist, das zu tun. Und dann kommen die Polizisten zu ihm und sagen, entschuldigen Sie, die Demo ist so nicht angemeldet und Sie kriegen jetzt hier einen Platzverweis. Und sagt, okay, alles klar, danke, schönen Tag noch.
Attila Hildmann hat auch, eben sagt immer regelmäßig, dass er jetzt im Untergrund lebt, aber gleichzeitig ist er auf jeder Demo zu sehen.
Seine gleichzeitig Rapper und Demonstrant, ist doch gut.
Ja. Und was auch schön ist, ist, dass er ja natürlich auch gegen Presse und Merkel-Presse und Bill Gates-Presse und so vorgeht, was alles gesteuert ist und wie getäuscht das ist und gelogen das ist. Und gleichzeitig hat er ja den Ausschnitt benutzt, wo der eine Typ, dass den ARD-Kameramann tritt, daraufhin von der Polizei festgenommen wird und hat das gepostet, aber eben natürlich erst ab dem Moment, wo die Polizei auf ihn zugerannt kommt und ihn wegschleppt, den Demonstranten, ohne den Kick vorher zu zeigen. Mhm. Und hat gesagt, so werden unsere Grundrechte eben mit Füßen getreten und so. Mhm. Und das ist sehr lustig, dass halt jemand, der so Medienmanipulation vorwirft, sich jetzt auch selber sehr ungeschickt anstellt.
Weil nicht nur das, sondern jemand, der auch für Meinungsfreiheit schreit, dafür sorgt, dass die Pressefreiheit damit
ja... Ich meine, dass das natürlich ein Paradoxum ist von ganz vielen Verschwörungstheoretikern. Das wissen wir, aber ich finde, er stellt sich auch so wahnsinnig ungeschickt dabei an. Deswegen ist er schon fast ein bisschen unterhaltsam und längst nicht so gefährlich wie zum Beispiel Ken Jebsen, den wir ja nun alle schon seit 10 Jahren kennen. Und der ja wirklich gerade so ein Star ist und abgeht, das ist schon wirklich echt abgefahren.
Ja, ich finde es auch abgefahren, dass man im Moment immer liest, ja, warum soll der denn Antisemit sein? Und so, du kannst es halt 1a nachweisen, dass er was er Antisemitisches gesagt hat, warum er bei Fritz damals rausgeflogen ist. War Fritz, oder?
Ja.
Und das ist so geil, dass das dann heute auch wieder in Frage gestellt wird. So im Sinne von, nee, das war doch gar nicht, nee, das war, der hat zwar gesagt, den Holocaust gab's nicht oder ist eine Erfindung, aber antisemitisch ist das noch lange nicht. So, ja, okay, also wenn du auf der Basis halt anfängst...
Ich war früher ganz viel bei KenFM, ne? Das war immer eine Radioshow, die ging 4 Stunden lang und da waren immer so Promis und es war immer so an verschiedenen Locations und es waren richtig geile Locations auch und da waren Bands, die gespielt haben und früher war das ganz klar, dass so Barbara Schöneberger, Ingo Appelt, Wigald Boning, Mirja Böst, da war ich dabei und Kalkofe war super oft bei Ken Jebsen früher und das war so geil, weil das halt so eine Radioshow war. Du hast auch mal so ein bisschen so den Blick hinter die Kulissen selber gehabt, ne? Wenn er dann mit den Redakteuren noch geredet hat oder zu den Nachrichten geschalten hat und so. Und es war eine super schöne Variety-Show im Radio. Und auf einmal ging das los, dass er kein Publikum mehr hatte, sondern immer so Doku-Features gebracht hat. Und das war ja so, das hat ja damals Henrik M. Broder eigentlich ausgelöst. Ja. Der hat ja schon gesagt, ich glaube, er weiß, dass er denkt, dass der RBB gar nicht weiß, was die da senden jeden Tag 4 Stunden. Und ich wusste schon, das sind so Features, die mich aber gar nicht interessieren, die aber so politisch sind. Und naja, dann irgendwann haben die dann halt wahrscheinlich tatsächlich mal erstmal hingehört, was er da überhaupt 4 Stunden macht, jeden Sonntag. Und dann haben sie ihn dann halt beurlaubt. Dann durfte er wieder zurückkommen unter der Prämisse, dass es eben nicht mehr politisch ist. Und das war dann halt natürlich nach einer Folge nicht gegeben. Und dann haben sie ihn gekickt. Ja. Und natürlich ist es so wie bei Til Schweiger oder Xavier Naidoo so auch, dass er sich natürlich früher wirklich natürlich ganz doll gegen Nazis eingesetzt hat. Und Ken Jebsen und genauso ja auch Xavier Naidoo und so, die haben ja wirklich früher so gegen diese Brandenburger Glatzen so oder Sachsen-Glatzen mobil gemacht und so, aber jetzt ist es halt so dieses so...
Ja, ich meine, Til Schweiger hat sich da auch noch vor kurzer Zeit hingestellt und hier irgendwie so eine Flüchtlingsrettungsaktion und so gemacht, aber der dreht ja jetzt auch völlig am Rad. Also nicht, dass der vorher normal gewesen wäre, aber der teilt auch so von irgendwelchen durchgedrehten die Inhalte und sowas.
Aber man hat irgendwie das Gefühl, dass immer mehr Leute so diese Sachen akzeptieren und verteilen. Also es ist irgendwie so salonfähig mittlerweile.
Ja. Ich höre von ganz vielen, dass es in der eigenen Timeline oder im Familienfreundeskreis mittlerweile der Fall ist. Kann ich so noch nicht behaupten.
Also bei mir sind es 1, 2, aber es sind halt 1, 2. Das hätte ich vorher halt auch nicht gedacht.
Und Naja, ich hab eine Freundin, deren Vater ist halt richtig harter Anhänger, ne? Ich habe sie ja dann irgendwann mal konfrontiert mit dieser Adrenochrom-Theorie. Und dann hat sie mich mittendrin unterbrochen und meinte, Basti, ich weiß das alles. Und mein Vater erzählt ständig davon. Und ich war so, what the fuck? Puh. So, also die wirklich krassen Geschichten so. Ihr kennt diese These?
Ja, ist das mit dem Kinderessen oder das mit dem Kinder rumreichen?
Mit dem Blut. Ja. Dass sie das Blut filtern und das Adrenochrom rausholen.
Ja, ja.
Mein Späti-Verkäufer sagte ja neulich auch, das habe ich ja erzählt, ne?
Ja, ja.
Ja. Das bewiesen, dass Hillary Clinton Kinder ist.
Ja,
und die, ich merke aber bei ihr, die findet das natürlich auch alles ganz schlimm und ganz quatschig, aber trotzdem sagt sie eben auch so Sachen wie, na, dass Bill Gates die WHO gekauft hat, wissen wir ja alle, und dass das seine Interessen sind und so. Ah. Ich auch mal denke, so differenziert das ein bisschen. Ja. Also, ja. Die Leute sitzen zu Hause, mehr als zuvor. Es läuft nichts, kein Fußball oder so. Deswegen haben die halt alle Zeit, sich jetzt das Hirn wegzuwichsen, so mit so einer Scheiße.
Das ist so, ja, und irgendwann, also ich glaube, das hängt auch viel mit, die normale Story, die wir halt haben. Irgendwie ist ein Corona, so ein Virus ausgebrochen irgendwo. Die ist halt langweilig. Und diese, man muss ja mal ehrlich sagen, diese Verschwörungstheorien, die sind ja irgendwo auch wenn die völlig an den Haaren herbeigezogen sind, ist es ja interessant, was Leute sich so ausdenken. Und dann guckst du dir halt das an und ja, da gibt es Leute, die dann dafür empfänglich sind, leider. Und ich glaube, dass das auch viel aus Langeweile geschieht und ja, wenn man dann auf sowas stößt, was heute halt leichter
ist. Das kann man psychologisch ziemlich gut, glaube ich, erklären. Es, was nämlich dem so ein bisschen eint, ist, dass viele, die daran glauben oder die das jetzt auch öffentlich verbreiten, sind halt welche, die irgendwie mal irgendwas erlebt haben, womit sie nicht fertig werden. Mhm. Also irgendeine Ungerechtigkeit, wie zum Beispiel ein Rauswurf beim RBB oder so generell sich missverstanden fühlen oder so. Stichwort ja auch sowas wie Elmar Hörig oder wer, wie auch immer. Die haben dann so eine, woran liegt das eigentlich? An mir kann es ja nicht liegen, Haltung. Ja. Und es gibt viele Verschwörungsforscher, die sagen, es hat sehr ähnliche Züge wie Religion, weil du nämlich was Höhergestelltes hast, wogegen du ja eh nichts machen kannst. Also du weißt, dass es das gibt und es nervt dich auch, aber es entzieht sich so ein bisschen deiner eigenen Verantwortung, was zum Beispiel auch das Tragen einer Maske betrifft oder dieses Halten an Regeln. Das sind viele, die da jetzt so sagen, so dieser Verantwortung möchte ich mich entziehen. Ich möchte nicht sozusagen da zur Rechenschaft gezogen werden oder so, sondern ich glaube halt, da gibt's was Höheres diesbezüglich. Und was ich halt auch glaube, ist, dass mittlerweile so ein Hass, so ein reingesteigerter Internethass auf die Regierung gibt oder auf sogenannte Eliten, dass einfach alles, was von denen kommt, eh angezweifelt wird. Also beispielsweise, sage ich mal, nehmen wir mal ein Beispiel, es gibt einen Flugzeugabsturz. Dann gibt's Leute, die denken, das ist was, da wird was verschwiegen, da ist was ganz anderes passiert. Wenn dann aber wiederum erzählt wird, da ist ein Pilot durchgedreht von Germanwings und hat da was gegen die Alpen gebrettert, dann sagen die Leute, nee, das kann aber auch nicht stimmen. Also dieses so, weil eigentlich hätte ja das Narrativ gereicht, es ist ein Flugzeugabsturz passiert. Aber man hat ja die Geschichte erzählt von diesem Andreas, ich weiß nicht mehr, Lubitsch oder wie der hieß. Das heißt, die Geschichte ging ja weiter, aber dann hat man das auch nicht geglaubt. Das ist ja schon, hinter der ersten Information geht das ja schon weiter. Und das finde ich halt, wenn die Regierung keine Maskenpflicht ausgerufen hätte, hätten wahrscheinlich, tippe ich, die ganzen Verschwörer jetzt alle Masken. Mhm. Also die machen einfach so genau das verkreuzte Gegenteil von denen, aus so einer kindischen Bockigkeit.
Genau, so. Aber das ist das halt, was ich mich auch frage, warum ist da halt null Empfänglichkeit für offensichtliche offensichtliche Fakten oder Dinge, die gar nicht anders sein können. Also das ist, ich verstehe, wie das so ein bisschen, wie das zustande kommt, aber ich verstehe nicht, warum man keinerlei Empfänglichkeit mehr für irgendwelche Art von Fakten hat oder auch wieso jetzt die Maske, die Gesichtsmaske als Unterdrückung der Meinungsfreiheit verstanden wird.
Das ist genau, was ja auch so ein Knaller ist, denn es wird ja der Szene, nicht bei allen, aber bei der Szene, zum Beispiel den Reichsbürgern oder so, ja eh mal gesagt, dass sie so preppern. und dort so vorne sind und jetzt sozusagen das, sage ich mal, Vorbereiten und das Umgehen mit einem tatsächlichen Ernstfall von der Regierung kommt, wird das aber so komplett abgewiesen. Nee, dann kann es nicht sein. So, aber ich für mich ist das eine Form von digitalem Terrorismus und noch sind natürlich Vergleiche wie zum Beispiel mit ISIS oder so ein bisschen hart, weil da gab es halt Anschläge und Todesfälle. Allerdings gibt es ja schon Übergriffe auf zum Beispiel Medienvertreter oder auf Politiker. Es wurden Politiker erschossen aus der Bewegung. Einer. Und das heißt, eventuell werden jetzt, also so ein bisschen wirkt es auf mich so, als würden jetzt so eine Art Soldaten dort ausgebildet werden oder so Typ, so mögliche Leute, die häufig ja auch bewaffnet sind. Und das kann extrem gefährlich werden. Und das ist, die sind diejenigen, die immer davon sprechen, dass es bald einen Bürgerkrieg gibt und so. Und dann denke ich mir so, ja, und ihr seid die mit den Waffen, wie krass. Ja. Mich macht das total, auch mit Blick auf den USA und dieser Q-Verschwörung, die ja immer größer wird und sich mehr verbreitet. Ich meine, das Narrativ auch von Hildmann und Co. ist ja, dass 100.000 US-Soldaten im Untergrund gerade kämpfen und Kinder befreien. Wo ich mich ja frage, also buchstäblich im Untergrund, im Tunnel, ne, unter der Erde, wo die Kinder gefangen gehalten werden. Wo sind die Kinder her? Wo sind sie jetzt, wenn sie befreit werden? 100.000 Soldaten, ich glaube, es gäbe ein oder fünf oder vielleicht sogar 20 bei 100.000 US-Soldaten, die mal Fotos machen würden, die mal so einen Tunnel zeigen würden und so. Ja, was ist da? Das ist ja, also das ist ja ein riesen Verwaltungsapparat und generell herrscht ja immer so eine Skepsis gegenüber großen Verwaltungen. Man sagt ja immer so Witze, so Ämter, da ist alles wahnsinnig langsam und alles ist bürokratisch und nervt. Und dann gelingen aber extreme Operationen, ohne dass irgendwas davon geleakt wird
oder ja, und das Geile ist ja auch, nutzt ja zum Beispiel Ken FM auch als Argument oder Ken Jebsen auch als Argumentationsgrundlage, dass er sagt, ja Mensch, aber es gibt doch belegte Fälle von Kindern, die einfach verschwunden sind, zum Beispiel Madeleine McCann. So, wenn ich denke so, ja wow, es gibt, du nennst gerade einen Fall. Nein.
Und natürlich gibt es viel mehr, weil vor Clintons Geburt oder whatever wurden ja einfach schon Kinder vermisst, gemeldet und auch entführt. Und natürlich hat Epstein eine Scheißinsel gehabt und Kinder umgebracht oder zumindest misshandelt und das gemacht. Diese Fälle existieren ja und die stimmen auch. Und da werden auch in Hollywood noch mehr Fälle sein, die noch nicht rausgekommen sind oder so. Das aber dann in diesen großen politischen Kosmos zu bringen oder in diese Weltverschwörung, das ist natürlich dann schon eine Glanzleistung dahinter.
Ich habe irgendwann die Tage habe ich einen Beitrag gelesen, wo es auch um Einordnung von Verschwörungstheorien gab und da hat tatsächlich ein echter Sozialforscher mit Nachnamen Rothschild das Ganze kommentiert und dachte ich mir, wie geil, also das ist auch geil, wenn das jemand liest, der sowieso dran glaubt, er sagt, der fühlt sich ja gleich wieder
natürlich
bestätigt.
Eins, ich glaube, der zweite Treffer hinter Drosten?
Drosten.
Wie?
Drosten.
Okay. Und das zweite, der zweite Suchbegriff dahinter ist Jude.
Das ist halt so. Es ist halt, aber weißt du, es ist so eine interessante Kombination aus, wir entwickeln neue Dinge und wir sind aber trotzdem immer noch in dieser alten Weltordnung, die schon im Dritten Reich weit vor dem Dritten Reich, die alles mobilisiert hat sozusagen. Das ist echt.
Du meinst eine jüdische Weltverschwörung?
Ja, aber du findest ja auch immer noch viele, die zu dieser jüdischen Weltverschwörung. Also ich meine, auch Sido hat ja wieder von Rothschild und sowas gesprochen.
Ja, ja.
Also,
nein, das Ding ist ganz alt. Übrigens ist die Adrenochrom-Geschichte auch super alt. Mhm. Das sind die ganz alten Ressentiments oder Legenden von den Juden, die in die Stadt kommen und die Kinder wegschnappen. Das sind so, da gibt's Bilder dazu, die gezeichnet worden sind so als Überlieferung, dass der Jude kommt auf dem Pferd und die Kinder mitnimmt. Und das sind uralte. Da hat sich einfach wirklich in, weiß ich nicht, 1000 Jahren, 1500 Jahren nichts geändert.
Ja, hm. Ja, aber das gesehen, also von Trump, diese Pressekonferenz am Ende,
wo so geil,
mit der Chinesin, wo eine Reporterin eine Frage gestellt hat, die so chinesisch aussah halt oder asiatisch aussah und sie hat ihn gefragt, warum ihr kennt das beide?
Ja.
Ja, da denkt man halt auch, da steckt ja ein Ressentiment hinter, was halt da wieder natürlich rauskam, was sie auch irgendwie offengelegt hat, wo ich halt überhaupt nicht verstehen kann, dass so ein, ja, so so ein hochrangiger Politiker das nach außen trägt. Also das ist.
Das ist, aber ich meine, das ist ja trotz, das muss man ja mal sagen, trotz dieser enormen Arbeitslosigkeit, ich weiß nicht, ob ihr diese Kurve gesehen habt, diese unfassbare Arbeitslosigkeitskurve im Vergleich zu allem, was in der Geschichte der USA jemals war, und den Todesfällen, die es in den USA gibt, und trotzdem hat dieser Mann Zustimmungswerte, die sehr, sehr gut sind, und das kannst du mir einfach nicht begreiflich machen.
Naja, eins ist ja zum Beispiel, es ist halt unglaublich effektiv, dass ich glaube, wann hat ein Amerikaner das letzte Mal von der Regierung $1,200 geschenkt bekommen? Und die Tatsache, dass da die Unterschrift von Trump draufsteht, glaube ich, macht bei vielen einen Eindruck, besonders aus einkommensschwachen Gebieten. Du siehst halt immediately, dass da was kommt und was passiert. Auf kurzer Strecke siehst du was. Und das hat noch nie, wenn ich 70 bin, jemand vor mir gemacht. Und ich glaube, dass viele Leute sich so kaufen lassen.
Das Geile ist ja, dass sie diese Dinger, ich weiß nicht, ob wir schon mal drüber gesprochen haben, sie hatten diese Dinger schon gedruckt, diese Schecks, und dann war aber seine Unterschrift nicht drauf, und er hat dann gesagt, wir lassen die Dinger jetzt nochmal neu drucken mit meiner Unterschrift drauf.
Ja. Darum geht's halt, und ich meine, ich find's schon interessant, ob man nicht Wahlbeobachter, denke ich mal, alarmieren müsste, wobei es ja alle sehen, es hat ja schon was mit, ich kaufe mir was, aber naja, es ist auch eine Krisenzeit, und übrigens würde ich mich auch über 1.200 € oder so von Angela Merkel freuen. Also von daher hat das ja auch seinen Zweck in gewisser Weise in Krisenzeiten. Ich glaube, es sieht so schlecht aus wie noch nie für Donald Trump. Es ist bei mir mal ein Auf und Ab. Noch vor kurzem habe ich gesagt, alles gar nicht so wild, er schafft das ganz okay. Ich glaube, das sieht gar nicht schlecht aus. Und deswegen finde ich es halt umso verwunderlicher, dass diese ganzen Coup-Verschwörungen und so immer enden mit Thank you, Donald Trump. Ne? Und auch in Deutschland übrigens, Gott schütze Donald Trump und Putin, die uns dabei helfen. Das ist so ein bisschen so eigentlich das, was alle Coup-Verschwörungen eint. Dass Trump jetzt aufräumt. Genau, aber das scheint für mich so, ich glaube, es gibt Coup übrigens, nur mal so unter uns, was halt bedeutet, in dem Fall, dass eine Truppe, vielleicht, ich glaube nicht nur einer, sondern eine Truppe sich zusammentut, um so, die sich auch gar nicht persönlich kennen, sondern so irgendwo online, und so Dinge abspricht, was veröffentlichen wir als nächstes. Und wir hauen bis nach außen. Und wo diese Truppe sitzt, weiß ich nicht. Es ist gut möglich, dass sie in Russland sitzt oder in den USA. Und ich glaube tatsächlich, dass das Ziel dahinter ist, dass Donald Trump wiedergewählt wird. Ich glaube, das
ist aber das ist ja nicht das, was hinter diesem Kanon steckt, ne? Also klar, das ist ja das Setzen einer politischen Agenda. Und natürlich gibt's Leute, die eine politische Agenda setzen und die Nachrichten oder auch Fake News bewusst und gezielt so setzen, dass sie politisch irgendwas steuern. Es gibt's ja ziemlich nachgewiesenermaßen, gab's das ja schon im letzten US-Wahlkampf.
Genau. Und ja, das ist jetzt halt einfach der nächste Versuch. Und letzten Kampf hatten wir ja schon sowas wie Pizzagate. Und darauf aufbauend ist das jetzt halt die Geschichte. Und es hinterlässt tatsächlich bei einigen Leuten dann doch eine Menge Eindruck. Und es gibt auch ein paar Prominente, die sich dafür interessieren. Und angeblich grüßt Donald Trump seine Anhänger immer, indem er beiden Reden immer so macht und ein Q zeichnet. Das finde ich auch herrlich. Das ist ganz gefährlich und darf keiner wissen, aber er grüßt die immer.
Aber was ich ja so ein bisschen schade finde, ist, dass so ein bisschen durch diese große Ernsthaftigkeit sind so ein bisschen diese lustigen Verschwörungstheorien, verlieren so ein bisschen an Bedeutung und Einfluss. Also ja, ein bisschen,
das stimmt. Verschwörungstheorien.
Reptiloiden, aber auch Flat Earthler finde ich super. Also ich finde, da gibt es ja noch.
Ich kann darüber halt leider gar nicht so lachen, weil sie halt von Grunde auf immer antisemitisch sind. Und da kannst du halt selbst die dümmste Verschwörungstheorie nehmen. Der Ursprung ist halt immer, wer hat ein Interesse daran, wer leitet das Ganze und warum. Deswegen finde ich auch so selbst die kleinen Verschwörungen immer irgendwie gar nicht so witzig. Aber das stimmt natürlich. Es war mal eine Zeit lang, da war das sehr witzig, weil es nur eine kleine Splittergruppe irgendwie gelesen oder für ernst genommen hat, so rum. Und es gab ja auch eine lange Zeit wie mit Akte X oder mit dem Da Vinci Code, da fand man sowas ja auch echt spannend und aufregend.
Aber was hat jetzt die flache Erde mit den mit der jüdischen Weltverschwörung zu tun? Also nur Interesse, aber tatsächlich. Weil das wäre für mich, also das ist für mich einerseits, also das war für mich immer so die harmloseste Verschwörung, diese Flat Earth, glaube ich, wo ich mir dachte, ja, das war eigentlich Eigentlich ist das ganz unterhaltsam. Und
naja, die Tatsache, dass es ja so viele Leute doch gibt, die sehr vehement für eine Flat-Earth-Bewegung einstehen, das tun die ja nicht, weil sie denken, ich weiß hier was von einem Physiker, von einem Fakt irgendwie, der mich jetzt interessiert oder so, sondern es ist ja schon immer eine Motivation dahinter aufzuklären und eben Machenschaften und so weiter offen zu legen. So.
Also, aber im Grundsatz hast du natürlich total recht. Das ist natürlich, hat das immer so einen esoterischen. Ich meine, das ist ja dann auch wieder eng verwoben mit der Reichsbürgerszene und so. Ne? Das hängt ja dann auch wieder irgendwie zusammen, zumindest was die deutsche Flacherdler-Szene anbelangt. So. Also insofern stimmt es natürlich schon und natürlich tendieren gerade diese Leute auch immer zu sowas. Ich sehe tatsächlich jetzt nur noch nicht den antisemitischen Background der Flat-Earthler-Szene, aber ich lasse mich da gerne belehren auch. So ist es nicht.
Flat Earth, also es gibt welche, die halt die Bibel als Beweis dafür nehmen, dass darin steht, dass die Erde früher flach war, weil es dort eben viele Passagen gibt. So, natürlich ist die Frage, wie quatschig ist das, die Bibel als Beweis dran zu ziehen für irgendwas. Aber zum Beispiel gibt es ein ziemlich großes Buch, The Greatest Lie on Earth, wo es um Flat Earth geht. Und da stehen zum Beispiel so Passagen drin wie Zionist Jews have created all manner of Antichrist philosophies designed to propagandize and enslave the masses. So eine Sachen kommen da drin vor. Oder do not think that Jews are ignorant of the fact that Satan is the god of their religion. Okay.
Okay. Na gut, also meine Lieblingsverschwörungstheorie ist immer noch, dass Stonehenge eigentlich eine Zeitmaschine ist.
Cooper's Kaffee.
Excuse me. A damn fine cup of coffee.
Kaffee.
Ich bin jetzt schon wieder in dieser Stonehenge-Theorie gefangen und ich finde es wirklich richtig geil. Weil er in so einem Forum elaboriert, warum es keine Zeitreisen geben kann. Angenommen, das Universum wäre zeitlich gequantelt und die kleinste Zeiteinheit eine Femtosekunde, also 1 durch 10 hoch 15 Sekunden, dann gäbe es das Universum inklusive dunkler Materie und Energie bei einer angenommenen Lebensdauer von 100 Milliarden Jahren entlang der Zeitachse über 10 hoch 33 Mal. Und deswegen kann es keine Zeitreisen geben, weil das wäre ja ein bisschen zu viel.
Na. Ja, das ist mir, verstehe ich, mir war auch schon Big Bang Theory zu hoch, da verstehst du was immer nicht so.
Ja, aber das ist ja völlig sinnlos auch einfach. Der sagt, weil das viel wäre, kann es nicht sein, dass es Zeitreisen gibt. Aber ist egal.